SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur dritten Sommer-Spezialsendung vom Persönlich hier auf SRF 1. Im Juli 4 Sendungen an 4 Sonntagen mit 4 Gästen aus den anderssprachigen Regionen von der Schweiz. Und heute Morgen, an diesem Sonntag, sagen wir ein herzliches Allegra Bundi, der Corinna Casanova. Oder wie würden Sie es richtig sagen, Frau Casanova?
Allegra, genau wie Sie das auch gesagt haben, hat wirklich ganz echt getönt.
Danke schon vielmals. Bundeskanzlerin, Vertreterin von der Rätoromanischen Schweiz, an der Spitze von der Schaltzentrale vom Bund bei der Bundeskanzlei, vor allem auch persönlich auch Bündnerin und Rätoromanin. Wie viel Rätoromanisch gibt es in Ihrem Alltag hier im Bundeshaus überhaupt?
Ja, es gibt im Bundeshaus vielleicht weniger, als wenn ich daheim bin, in Graubünden. Aber doch, es gibt gleich auch Rätoromanisch da. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die romanisch sprechend sind. Und mit denen rede ich natürlich immer romanisch.
Klar, die zweite Frage, welches Romanisch reden Sie mit denen? Sie könnten auswählen.
Ja, das ist so. Ich rede zwei Romanisch, das, was man im Unterengadin redet, Svalader, und Sursilvan, das, was man im Bündner Oberland redet, tut.
Und Sie sind eine Vorzeigebündnerin, hat mal jemand gesagt, mit dem. Also, dass Sie eine exemplarische Bündnerin, weil Sie zwei extrem unterschiedliche Sprachregionen miteinander verbinden. Können Sie uns ein Beispiel geben? Also, warum das so dermassen unterschiedlich ist zwischen einem Oberländer und einem Engadiner, Rätoromanisch?
Also das Letzte stimmt, was Sie gesagt haben. Das sind sehr unterschiedliche Sprachen. Sie haben auch unterschiedliche Strukturen. Das Sursilvan und Valader, aber eine Vorzeige romanisch bin ich, glaube ich, dem nicht. Vielleicht, wenn Sie das Beispiel fragen, ja, könnte ich vielleicht etwas sagen. Auf Sursilvan, «Ozeis ils dies de fenedure, ja, weil plige de se ve participa in quelle mission». Auf Valader würde es heissen, «Ozeis ils dies de lul, i dena plagiar de participa in quiste mission». Also es gibt einfach Unterschied.
Absolut hörbar. Also ich habe die Emission habe ich noch mitverstanden, es ist um die Sendung gegangen.
Das ist es so. Ich habe gesagt, heute ist der 10. Juli und ich habe Freude, an dieser Sendung teilzunehmen. Auf Sursilvan heisst Juli Fenadur, das heisst, das ist der Monat, wo man heuen. Und auf Valader ist es Lül, wie Lullo. Ich weiss nicht, woher das kommt, aber es ist völlig anders.
Der Altbundesrat Pascal Gouchmann hat, glaube damals, wo Sie gewählt worden sind, hat er Sie als Deutschschweizerin bezeichnet. Ist das so wie ein Anfang für Sie?
Ja, es ist mir schon wie ein unter die Haut gegangen, weil das Romanische gehört zu mir, ist meine Identität, ist meine Herkunft. Und andererseits, ich habe dann nachher, dann auch später, eigentlich festgestellt, es ist ein bisschen das Schicksal, mit dem wir verbunden sind, weil heutzutage sind die romanisch sprechenden Leute eigentlich bilingue. Also wir lernen romanisch, wachsen romanisch sprechend auf, lernen aber sehr früh Deutsch und der Berufsalltag in der Regel ist nachher dann auf Deutsch. Und von dort her sind wir so assimiliert im Deutschen, dass man eigentlich die Herkunft wirklich einfach gerade vernachlässigt, gerade vergessen tut.
Ist es so etwas wie das Einzige, was auch die ganzen Rätoromanen verbindet? Also der Lina Badil hat vor zwei Wochen hier persönlich gesagt, es gäbe in dem Sinn keine politische Identität von den Rätoromanen. Das Einzige, was sie verbinden würde, ist die Sprache. Und dann haben wir ja noch so viele Idiome.
Ja, wir haben 5 Idiome, das stimmt. Eben die im Engadin, Svalader und Buter, wo man im Oberengadin redet tut, Sursilvan, Sursilvan und das Oberhalbstein. Die 5 Idiome, das verbindet uns auf eine Art schon, aber es trifft auch zu, es gibt in dem Sinne nicht eine politische Identität, weil es sind auch verschiedene Religionen, die in den verschiedenen Tälern dann auch daheim gewesen sind, die heute sicher eine weniger grosse Rolle spielen als früher. Es ist auch, denke ich, Engadin hat immer ein bisschen wirtschaftliche Vormachtstellung gehabt gegenüber den anderen Regionen. Das ist heute auch nicht mehr so, ist auch ein bisschen anders geworden. Aber das hat natürlich die Gesellschaft sehr geprägt. Vom Engadin sind sie auch oft ausgewandert. die Cafetiers, die auf Italien sind, auf Frankreich, Polen und wo wohlhabend zurückgekommen sind. Auch die Randolins, wie man sie kennt hat, oder? Die Schwalben, die sind gegangen, wie die Jahreszeiten, und sind zurückgekommen und haben sich dann eigentlich auch im öffentlichen Leben, bemerkbar gemacht, haben dort mitgeschafft in der Gesellschaft. Das ist sehr, sehr speziell. Also, es sind ganz, ganz andere Geschichten, die da sind.
Wie gehen Sie damit um, dass es doch, vielleicht nicht Jahr für Jahr, aber Jahrzehnt für Jahrzehnt, einen Rückgang gibt von dieser Sprache? Es gibt immer weniger, wo eins von diesen Idiomen oder dann eben das Romansch Grischun vielleicht reden. Was macht das mit einem?
Ja, mich macht es traurig. Ich finde es schade. Ich bedauere das natürlich sehr. Und ich tue das auch pflege, das Romanische, mit meiner Familie, mit meinen Brüdern, Schwägerinnen und Nichten, Neffen. Das finde ich schon sehr wichtig. Aber es ist so. Es ist ein Rückgang da, ganz klar. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Sprache fördern tut, dass man das, was man hat, auch tut, versuchen zu erhalten, bestmöglichst.
Sie haben, wie alle anderen Gäste auch in dieser persönlichen Sommerspezialsendung, Ihre eigene Musik können mitbringen. Als erstes passend der Linard Bardil mit «Tamangur». Warum gerade das Stück?
«Tamangur» ist ein Arfenwald, ein sehr schöner Arfenwald bei Schärl, der höchstgelegene Arfenwald in Europa. Und das ist eine sehr schöne Gegend, wo ich wirklich immer schaue, einmal im Jahr dorthin zu gehen, auf Schärl und durch den Tamangurwald laufen. Und das ist einfach von der Landschaft her wunderschön.
Ein Tasom Schal, in Jos und Raffidas und Ottergott, sech Puanda versta man. Si versa quanz, vei drisham sembar standa vel dym, e strasores Schartlinas. Trötschko lingual, nus chatta pünin Ultim avanzt in God, dit Tamangur. Da plü bodun, quels gyra gubernet, costa se spis, chab luots was avez ein milieras dons. Pas et annis cumbain, char densa jeta se, chan naif teret. A tantuna la vita nuve in giur e verda già trasora tamandur. Moccurumbras lo magnit besdruont senza ningiun piser sin il davon si lavinas e das schwet am Pro, laiert wandet wie plü grü, fintant. No maduren, plus bös das puschas lur, et das bequai al mein, jetzt am Angur. Es do stand fin, l'ultim in davoman, is gem barsöna dön, schkosch lassurat, sul ciomp da battaglia sun crodat per terra vi smargescian plan a plan e shalaiut nu va in ba in bot allur svanir al finilom tatamangur svanir al finilom tatamangur.
Talina Bardil und Tamangur im Persönlich auf SRF 1 an vier Sonntagen, jetzt als im Juli zu Gast in der anderssprachigen Schweiz. Gast heute sind wir quasi in der rätoromanischen Schweiz. Wir sind bei der Bundeskanzlerin und Bündnerin Corinna Casanova. Sie sind als junges Mädli, darf man glaube ich sagen, wieder als Mädli einmal ins Unterland gekommen. Sie haben den Kindergarten plötzlich in der Deutschschweiz verbracht. Wie war das für Sie?
Das war eine sehr spannende Zeit, ich hatte sehr gute Erinnerungen daran. Ich hatte eine Cousine in Basel, also die Töchter von meiner Tante, Schwester von meiner Mutter. Die hat in Basel gelebt und bei uns in Rougein oder in Tarasp hat es keinen Kindergarten gegeben. Und dann haben sie gefunden, ja, ich könnte ja auch runtergehen. Meine Cousine war gleich alt wie ich und könnte ja mit ihr in den Kindergarten gehen, ein paar Monate. Und ich habe das sehr genossen.
Wie war das? Also, Sie sind wirklich Mutter- und Vaterspruch ist Romansch gewesen und jetzt plötzlich in der Deutschschweiz. Also, haben Sie einen Bezug schon gehabt zu dieser Sprache?
Ja, insofern als natürlich mit den Verwandten habe ich auch immer Deutsch geredet, die zugehörten gewesen sind. Aber natürlich, meine Sprache, Muttersprache war Romanisch gewesen, Valader und Sursilvan. Und ja, und ich bin ein bisschen halt ins kalte Wasser gefallen worden in dem Kindergarten. Aber das ist, also, ich habe nicht so traumatische Erlebnisse an das.
Sie sind nicht traumatisiert worden plötzlich vom Stadtleben auf jeden
Fall. Nein, das bin ich nicht.
Wenn ich sage Bundeskanzlerin, heisst das Stabschefin vom Bundesrat. Viele Aufgaben, die der Politbetrieb an der Spitze am Laufen halten. Unter anderem heisst das zum Beispiel die wöchentliche Bundesratssitzung organisieren. Bei Ihnen laufen, man könnte sagen, die Leitungen, die Fäden von diesen 7 Bundesräten zusammen. Und ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, da gibt es, weiss Gott, einfachere Aufgaben. Wie gehen Sie mit Spannungen und mit diesem Spannungsfeld um?
Also als erstes möchte ich sagen, es ist wirklich sehr eine spannende Aufgabe, sehr interessante Aufgabe. Für mich ist es auch ein Privileg, dass ich so etwas machen darf, gerade von dieser Herkunft her, von den kleinen Bauerndörfchen her. Wir sind die Stabsstelle vom Bundesrat. Einerseits eben die Bundesratssitzungen vorbereiten, Traktandenlisten machen, die Information, Kommunikation organisieren. Und wir sind auch ein bisschen Hüterin von der Volksrecht, wo wir natürlich auch machen. Es gibt ja immer wieder spannende Situationen. Und ja, man lernt mit dem natürlich umgehen. Man muss einfach ein bisschen immer vorbereitet sein. Also ich versuche auch zu antizipieren, was kann da kommen, was kann da passieren oder dort. Und ich habe natürlich auch gelernt, mit Spannungen umzugehen in vorhergehenden Aufgaben, die ich wahrgenommen habe. Und es ist, glaube ich, wichtig, für mich ist es wichtig, dass ich das kann und dass ich auch kann abschalten. Das tut mir sehr wichtig.
Inwiefern muss man auch Diplomatin sein in der Position, wo Sie sind?
Ob man es muss oder nicht, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich persönlich gebe mir Mühe, das zu sein, weil ich mache in dem Sinn als Bundeskanzlerin nicht Parteipolitik. Ich bin Mitglied von der CVP, mache aber nicht CVP-Politik, sondern ich schaue sicherstellen, dass das abläuft, Fristen eingehalten werden. Das ist vor allem meine Aufgabe und das dunkt mir eigentlich auch eine Verantwortung und das Diplomatische liegt mir schon ein bisschen. Mein Vater ist als Concierge in der Hotel, hat er das auch vor allem sehr ausgeübt und für mich ist es wichtig, auch ein bisschen unparteiisch zu sein und einfach ein bisschen das Diplomatische, ja, das dunkt mir wichtig.
Was hat einmal die 8. in diesem Führungsgremium, die 8. Bundesrätin oder anders gesagt, so etwas wie das 5. Rad am Wagen, je nachdem?
Ja, wie man es auch immer will. Also als 8. Bundesrätin tue ich mich nicht bezeichnen. Ich kann ja Anträge machen, ich kann auch das Wort ergreifen in der Bundesratssitzung, aber ich kann dann nicht mitstimmen. Also insofern habe ich das, ja, ich tue das eigentlich nicht so betrachten. Ja, und sonst eben, tut es mir mehr, der Dienstleistungsauftrag ist für mich eigentlich im Vordergrund. Ich will einfach, dass es funktioniert, dass es läuft und je weniger man von uns redet, desto besser ist es. Es soll einfach klappen. Das ist eigentlich mein Auftrag. Ich tue das so, die Aufgabe so wahrnehmen.
Es tritt nämlich nur ganz wenig wirklich an die Öffentlichkeit raus, was passiert in diesem Bundesratszimmer. Aber trotzdem im Allgemeinen das Gefühl, die Stimmung sei heute besser oder vielleicht harmonischer als auch schon. Täuscht der Eindruck?
Also was im Bundesratszimmer passiert, sind natürlich, es wird natürlich über Geschäfte, über politische Geschäfte wird da natürlich diskutiert, debattiert. Wir haben ja jetzt 5 Parteien, die vertreten sind, auf 7 Köpfe. Und was natürlich in dem Bundesratszimmer passiert, findet nachher dann auch im Parlament statt. Und wenn es zu Volksabstimmungen kommt, dann auch im Volk. Also es ist nicht eine Wohlfühloase, sondern es werden da eigentlich politische Geschäfte behandelt. Und der Bundesrat als oberste leitende und vollziehende Behörde gibt den Takt an.
Wir haben Sie ja auch eingeladen in die Sendung, weil Sie Rätoromanin sind, Bündnerin. Es gibt eine andere Bündnerin auch noch in der Landesregierung. Gibt es so eine persönliche Verbindung zu der anderen Bündnerin im Bundesrat, zu der Evelyn Wittmer-Schlumpf?
Ja, es gibt eine persönliche Verbindung. Wir sind gleich alt, wir sind gleichzeitig in die Kantonsschule gegangen. Aber ich war ein Jahr später, weil ich da eben von den Highlands oben gekommen bin. Aber wir sind zusammen, haben wir zusammen Anwaltsprüfungen vorbereitet. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat in Zürich studiert, ich in Freiburg. Und dann haben wir uns dann nachher getroffen, wo wir uns auf die Anwaltsprüfungen vorbereitet haben. Von dort her kennen wir uns. Und ich habe immer ihre politische Karriere verfolgt und ich bin dann eigentlich ins Ausland gegangen. Wir haben uns dann da wieder getroffen, sind am gleichen Tag gewählt worden und das war schon sehr, sehr speziell gewesen.
Das ist ja wie ein bisschen eine schicksalshafte Verbindung zwischen Ihnen auf eine Art, oder?
Ja, könnte man eigentlich auch so sehen, absolut, ja.
Was einem auffällt, wenn man Karrieren anschaut von Frauen an der Spitze, von der Politik oder Spitzen bei der Diplomatie, ist, sehr oft sind das auch Frauen, die sich entscheiden, dass sie einen Weg ohne Familie gehen. Ist es einfacher, diesen Weg, diese Karriere einzuschlafen, wenn man nicht auch noch Kinder hat und quasi einen Mann und eine Familie mit durchs Leben zieht?
Ja, ich kann einfach für mich reden. Ich habe keine Familie, ich bin Single, aber das ist für mich eigentlich nicht irgendetwas gewesen, was ich mir gesagt habe, ich will es, es hat sich einfach nicht anders ergeben. Wenn man jetzt gerade sieht, das Beispiel von der Frau Wittmer-Schlumpf, dort ist das absolut möglich und es ist auch in Graubünden möglich gewesen bei ihr, was nicht einfach ist. Also ich habe zwei Schwägerinnen, die auch in Graubünden berufstätig sind. Und die Gesellschaft dort ist vielleicht schon noch ja, anders eingestellt als vielleicht in der Stadt, wo wir jetzt hier sehen. In Bern beispielsweise. Ich fördere auch fördern, eigentlich Frauen, dass sie bei uns in der Bundeskanzlei Familie und Beruf miteinander verbinden. Aber nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Das finde ich wichtig, weil es gibt Lebensphasen, wo man halt Karriere macht und wo man auch Familie hat. Und ich glaube, dort ist wichtig, dass man als Arbeitgeber auch die Rahmenbedingungen schafft, dass das möglich ist. Für mich ist das sehr, sehr wichtig, auch wenn ich das persönlich jetzt für mich nicht zutrifft, aber ich tue das ermöglichen.
Bundeskanzlerin Corinna Casanova, Gast in der persönlichen Sommerspezialsendung heute, wo wir heute eben in der rätoromanischen Schweiz sind. Juristin, das ist ihre Herkunft. Es hat sie aber auch in die Ferne gezogen und das zeigt gerade das Musikstück. Thank you. dramatisches Ende bei dieser Version vom Libertango von Michel Camilo am Klavier. SRF 1 persönlich Sommer-Spezialsendung. Libertango, was bedeutet Ihnen das Stück, Corinna Casanova?
Ich liebe Tango und ich finde den Rhythmus wunderschön und ich würde auch gerne mal richtig lernen, Tango tanzen. Aber für mich ist es ein bisschen Lateinamerika und doch die schöne, unbeschwerte Art von Leben, wo sie dort vielleicht mehr haben, ein bisschen das Spontanere und da doch ein Rhythmus, der mir, glaube ich, sehr entspricht.
Das hat sie ein bisschen in den Finger gezogen, gell? Sie haben früher mal Klavier gespielt.
Ja, aber nicht sehr erfolgreich. Ich habe ziemlich lang Klavier, Stunden genommen, aber ich bin wirklich nicht ein Talent für das. Ich hatte wahrscheinlich auch zu wenig Disziplin gehabt, um zu üben.
Aber Tänzerin sind Sie? Sie tanzen gerne?
Ich tanze gerne, ja. Wir haben vor allem im Ausland, als ich im Ausland war, sehr viel getanzt. In der Schweiz leider tanzt man weniger und das bedauere ich sehr. Ich habe das sehr gerne, ja.
Eben das Leichtfüßige haben Sie angesprochen, das jetzt auch in den Musikstücken klar geworden ist. Der Blick über die Schweizer Grenzen. Irgendwann sind Sie, haben Sie Ihr Studium fertig gehabt, sind Juristin geworden und dann hat Sie es ins Ausland gezogen. Warum hat Sie es in die Ferne gezogen?
Ja, ich bin, glaube ich, gewundert. Ich bin neugierig. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo wir das Umfeld hatten, doch ein bisschen mit offenen Augen in die Welt zu gehen. Meine Eltern haben uns auch immer gefördert, zum Sprachen lernen, viel Sprachen lernen. Und ja, es ist der Gewunder gewesen. Und es ist dann die Zeit gewesen, so Ende 70er Jahre, 80er Jahre, wo ich mit Freundinnen, mit dem Rucksack in Europa halt ja umgekreist bin. Zuerst ein bisschen Geld verdienen und nachher herumreisen und die anderen Kulturen entdecken, das war für mich schon sehr schön, sehr wichtig gewesen. Ich bin dann auch im 76 in Perugia gewesen, mit einer Freundin, gehe das Italienisch noch ein bisschen aufbessern und habe dort eigentlich die italienische Kultur auch kennen und schätzen gelernt. Bin noch heute sehr italophil und ja, und so natürlich immer weiter, zuerst von Europa und nachher dann immer ein bisschen weiter noch andere Kontinente entdecken. Das hat mir immer sehr gefallen.
Es war eine leichtfüßige Reise als junge Studentin und auf der anderen Seite dann eigentlich als IKRK-Delegierte kommt man mit ganz anderen Seiten vom Ausland in Verbindung. Gibt es prägende Bilder, prägende Ereignisse, die Sie mitgenommen haben, vielleicht bis in die heutige Tätigkeit, die etwas hinterlassen haben in Ihnen?
Ja, es gibt, ich bin ja über 4 Jahre als Delegierte gewesen in Afrika und in Lateinamerika. Ich habe auf dem Feld geschafft, in Angola vor allem, wo die Leute nicht genug zu essen hatten. In Lateinamerika vor allem habe ich politische Häftlinge besucht und es hat eigentlich sehr viel prägende Ereignisse gegeben, Situationen, die wir auch erlebt haben, zum Beispiel, wo Priester umgebracht worden sind in Angola. Und wo wir die dann die Leichen sind geholt. Es hat dann eigentlich niemand anderes ist mehr herum, nur noch die IKRK. Bei den politischen Häftlingen in Nicaragua oder El Salvador, wenn man die Häftlinge gesehen hat, gerade nachdem sie von den Verhören gekommen sind, ist das natürlich schon sehr eindrücklich gewesen, wenn man gesehen hat, was macht man, wie macht man, wie versucht man, die Informationen von ihnen rauszukriegen.
Also das sind Folteropfer gewesen, die Sie dann gesehen haben?
Zum Teil schon, ja, ja. Zum Teil, man hat sie nicht schlafen oder 3 Tage, 3 Nächte lang nicht schlafen. Denn die Leute sind ja wirklich fast zusammengeklappt vor uns mit ganz geschwollenen Beinen. Das hat es gegeben. Oder vor allem, wo man ihnen natürlich auch Sachen angetreten hätte, auch ohne Gerichtsverfahren. Oder wenn sie Appell gemacht haben, dann hat es geheißen, ah ja, Juan Pedro, du bist zu 30 Jahren verurteilt. Nie einen Richter gesehen, nie einen Anwalt. Das hinterlässt natürlich schon Spuren, ja.
Was macht das mit einem? Also eben, wenn man als IKRK-Delegierte politisch eigentlich machtlos ist. Sie können vermitteln, sie können vielleicht kommunizieren, aber wirklich handeln kann man ja doch nicht.
Nein, die Rolle des IKRK ist ein bisschen eine andere. Also vermitteln tun wir in dem Sinn, dass man schaut, dass die Haftbedingungen besser sind und ohne, dass man sich dort einmischen in den politischen Konflikt. Nur dank dessen haben die Delegierten vom IKRK auch Zugang zu diesen politischen Häftlingen. Und ein Vorteil auch, dass man auf beiden Seiten schafft. Also wir haben zum Beispiel, als ich in Angola war, sind wir immer geflogen in die Gemeinden raus. Dort hat man immer müssen Flugbewilligungen haben. Mit der Guerilla hat man dann das gemacht und mit den Behörden vor Ort. Und es kann so, jetzt haben wir mit denen Kontakt. Ja, ihr könnt dann am Mittwoch dort herfliegen. Das war sehr absurd, diese Situationen. Aber das gibt natürlich den Zugang, den die IKRK hat. Und dann auch die Vertraulichkeit. Man sagt, man ist unabhängig und vertraulich. Also wir haben dann immer mit den Behörden geschafft und ihnen dem bekannt geht, der Gefängnisdirektoren, der Ministerien, was wir festgestellt haben und nie in die Öffentlichkeit gegangen. Darum auch der Zugang, das ist, glaube ich, schon ein Schlüssel für die IKRK.
Glück und Schicksal können je nachdem ganz nah beieinander liegen. Also sie haben dort mit Schicksal von Menschen zu tun gehabt, wo sie offensichtlich geprägt haben, wo sie sehr wahrscheinlich auch in ihrer späteren Laufbahn dort angeführt haben, wo sie heute sind. Sie haben selber einen Schicksalsschlag erlebt, Sie haben selber einen Unfall erlebt vor mehreren Jahren. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, vor 15 Jahren hatte ich einen Autounfall in Italien und dort davon ein Schleudertrauma davongetragen, wo ich dann doch länger daran zu beissen hatte, bis ich wieder voll ja, funktionstüchtig war. Und das war schon ein Einschnitt in mein Leben. Wo ich auf einmal gemerkt habe, ja, was ist denn das? Der Kopf funktioniert nicht mehr, wo einfach die gewohnte Struktur, der Arbeitsalltag, der einfach nicht mehr funktioniert hat. Und eben bei einem Unfall passiert das vom einen Moment auf den anderen. Und bei mir hat das in dem Sinn schon auch Spuren hinterlassen, dass ich mir gesagt habe, auch nachher, ja, arbeiten ist das eine. Ich habe sehr viel geschafft, immer sehr viel geschafft als Anwältin, als Delegierte vom IKRK. Und nachher dann auch in der Bundesverwaltung. Und ich habe mir gesagt, das allein kann es ja nicht sein. Und ja, habe mich eigentlich auch ja, selber vielleicht ein bisschen mehr gezügelt. Und sage mir auch jetzt einfach, ja, jetzt ist fertig. Und den Perfektionismus kann es nicht geben, vor allem in so Aufgaben, das gibt es nicht. Und wichtig ist der soziale Kontakt mit der Familie, mit Freunden. Das tut mir absolut wichtig.
Also ganz kurz gesagt, Sie haben gelernt Nein sagen und haben ihre Wurzeln in ihrer Familie und ihre Freundschaft wieder mehr verpflegen. Das hat ihnen dann auch geholfen, wieder zurück ins Leben quasi zu kommen.
Genau, das trifft zu, das ist absolut so, ja.
Persönlich Sommerspezial mit der Bundeskanzlerin Corinna Casanova. Wir haben Italien angesprochen. Der Paolo Conte ist auch ein von ihrer Wunschliste. Warum der Paolo Conte?
Ja, der Paolo Conte ist auch Anwalt, eigentlich von Ausbildung und ein begnadeter Liedermacher. Vor allem, er hat Musikstücke ja geschrieben und hat dann später auch angefangen zu singen. Er hat also sehr viele Talente, die ich nicht habe. Und ich liebe einfach seine Musik, ich habe das wahnsinnig gerne. Und ja, vor allem das Italien, ich habe sehr gerne Italien und die Glasse, das Gelato in Italien ist halt einfach wunderbar.
Da ist un gelato al limone.
Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e berline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità. Ah, non avere paura che sia già finito. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. mentre un'altra estate passerà. Ti offro una doccia e bagni di urto che sono degli abissi di tiepidità. Dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna del pomeriggio per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano per te, donna, che non mi scappi più. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Degli elettricisti, così almeno un po' di luce tra la nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà. Gelato al limone, gelato al limone, come gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come gelato.
Paolo Conte und Gelato al Limone. Ein weiterer Wunsch von der Bundeskanzlerin Corinna Casanova, unserer Gast heute in dieser persönlichen Sommer-Spezialsendung Gelato al Limone, die am Schluss fast verläuft. Etwas, was sie nicht gemeinsam haben, Corinna Casanova, mit dem Paolo Conte, ist, sie sind beides Anwälte, Juristin. Warum sind sie gerade Juristin geworden?
Ja, ich habe lange nicht gewusst, was ich studieren soll und habe mich dann für Juristerei entschieden. Und für mich ist das einfach auch eine Möglichkeit gewesen, um eine Palette offen zu halten, nachher zum berufliche Tätigkeiten können ausüben, dass es einfach nicht der Beruf ist, wo man dann nur das und das macht. Ich habe mich auch für Sprachen interessiert, habe dann aber gefunden, ich mache Juristerei und mache Sprachen nebenbei als Hobby. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es dann auch können ausüben und verwenden. Ich habe einen Sprachaufenthalt gemacht in Italien, in den USA, in Mexiko und habe das nachher dann auch können als Delegierte vom IKRK brauchen. Und vor allem kann ich es natürlich auch jetzt brauchen in der Bundeskanzlei.
Ist das klar gewesen, auch von Ihren Eltern aus, dass Sie die Unterstützung haben als junge Frau, dass man Ihnen das ermöglicht, dass Sie können gehen ausstudieren?
Ja, sie haben mich nicht nur unterstützt, sondern sie haben mich auch stark gefördert. Also sowohl mein Vater, der immer vor allem gesagt hat, Sprache lernen, und meine Mutter, die vor allem insistiert hat, dass ich als Frau schaue, dass ich unabhängig bin, wirtschaftlich unabhängig. Und das ist für sie eigentlich immer wichtig. Sie haben mich wirklich beide sehr gefördert.
Einfach mal schnell mit den Sprachen, die vier Landessprachen, das ist klar. Und dann noch?
Die vier Landessprachen, kommt ja fast automatisch, wenn man aus der kleinsten Minderheit kommt. Nachher der Englisch. Und Englisch habe ich dann, ich bin eher Latino ausgerichtet, aber weil ich dann zum IKR gehen wollte, habe ich dann halt im höheren Alter dann noch müssen, mein Englisch ein bisschen auffrischen, habe das gemacht in den USA. Und nachher habe ich noch Spanisch gelernt in Mexiko. Und habe dann auch etwa 3 Jahre geschafft bei IKRK auf Spanisch. Und in Angola bin ich noch gewesen, und ohne portugiesische Kenntnis, aber wie seinerzeit in Basel ins kalte Wasser gefallen, und dann habe ich das halt auch gelernt.
So Herausforderungen, die spornen sie, glaube ich, auch, gell? Also es kommt jetzt schon wieder zum zweiten Mal, dass sie sagen, ins kalte Wasser hineingefallen, da passiert etwas mit ihnen.
Ja, ja. Einerseits suche ich es, glaube ich, andererseits ist es auf einmal da und dann verschrecke ich den fast ein bisschen. Und ja, dann denke ich, ja mal, jetzt packst du es.
Wie haben Sie das gelernt, mit einem so einem plötzlichen Wechsel umzugehen? Also die einen, wenn man ins kalte Wasser reingeht, gehen sie erst in eine Starre rein und wollen den Wild davon rudern. Und Corinna Casanova macht das offenbar anders.
Ich weiss nicht, ja. Mit den, halt mit dieser Situation auseinandersetzen und schauen, möglichst schnell das Umfeld identifizieren und, ja, und mich rein schicken und das Lernen mich auch anpassen. Das tut mich. Also ich funktioniere so, ja.
Sie haben am Anfang von der Sendung gesagt, Sie sind klar auch in einer Partei, Sie sind in der CVP. Hat er jetzt mit Ihrem Leistungsausweis, den Sie mitbringen, mit der Ausbildung, mit dem, was Sie gemacht haben, durchaus auch eine politische Laufbahn einschlagen können? Warum haben Sie das nicht gemacht?
Ich bin mir bewusst gewesen, ja, vor allem, als ich in Chur geschafft habe als Rechtsanwältin, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber bei mir war der Gewunder eigentlich grösser gewesen, um ins Ausland zu gehen, um andere Kulturen kennenlernen und auch um im Ausland zu arbeiten. Und von dem Moment an ist es auch klar, dass das nicht kompatibel ist. Wenn man eine politische Laufbahn einschlägt, dann muss man auch treu sein, den Wählerinnen und den Wählern. Man muss sich engagieren, man muss vor Ort sein. Und das ist dann einfach nicht gegangen. Und ich bin halt der andere Weg halt ein bisschen um die Welt gezogen. Und in dem Sinne nicht so einen linearen Verlauf von einer Karriere absolut nicht.
Haben Sie es je bereut?
Nein, überhaupt nicht.
Hat es einen Moment gegeben, wo Sie es am meisten gekützelt hat, dass Sie gern in der Politik wirklich auch tätig gewesen wären? Oder Sie haben gesagt, Sie können einen Antrag einbringen natürlich eben in der Bundesratssitzung, aber das ist, nehme ich jetzt mal an, in einem limitierten Rahmen, wo das möglich ist. Aber gibt es Momente, wo Sie denken, ah, jetzt hätte ich es, wäre ich gern?
Eigentlich weniger, was Sie immer sehr gerne gemacht haben, ist in einem politischen Umfeld geschafft. Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Wir haben daheim auch viel gehört immer über Politik, von meinem Vater, der in diesem grossen Hotel war und natürlich in einem Umfeld auch, wo er mit politischen Persönlichkeiten in Kontakt gekommen ist. Und nachher dann auch bei meinen Tätigkeiten im IKRK vor allem, wo man ja auch nicht parteibezogen hat, weil man hat sich müssen auskennen in dem Umfeld, um dann auch können agieren. Und das war eigentlich nachher dann so gewesen, als ich auf Bern gekommen bin, in den Parlamentsdienst geschafft, ist das Gleiche gewesen und nachher in der Bundesverwaltung, im Departement für Auswärtige Angelegenheiten oder auch jetzt in der Bundeskanzlei. Das ist das, was mich treibt, was mich antreibt.
Für eine Laie oder für Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, stellen Sie sich vor, ja, es ist eine Stabstelle, man ist dort, wo ganz viel zusammenläuft, man koordiniert, aber eingreifen in dem Sinn tut man nicht. Das ist, glaube ich, wirklich ein anderes Persönlichkeitsmerkmal, sehr wahrscheinlich, was es braucht für die Art von Aufgabe, die Sie haben.
Es entspricht vor allem meiner Persönlichkeit. Für mich stimmt das so. Ich bin gerne Stabschefin, ich arbeite gerne als Stäblerin. Ich tue gerne koordinieren und tue gerne im Hintergrund arbeiten und tue gerne Dienstleistungen erbringen. Das trifft nicht für alle zu. Für mich stimmt es. Und wir tun in der Bundeskanzlei doch auch gewisse Sachen machen, die wir eigentlich auch gestalten oder selbstständig Sachen auch organisieren oder durchsetzen. Zum Beispiel eben, wir organisieren Abstimmungen, Bundesabstimmungen organisieren oder die Wahlen, Nationalratswahlen organisieren. Das ist etwas, was wir eigentlich selbstständig machen, was unabhängig ist von der Stabsstelle vom Bundesrat.
Sie haben vorhin das Latinische, respektive das Flair für das Südliche erwähnt, bei den Sprachen. Und das führt uns gerade wieder zum nächsten Musiktitel, Cesaria Evora. Wieder jemand quasi aus dem latinischen Sprachraum. Warum Cesaria Evora?
Cesaria Evora erinnert mich an meine Zeit in Afrika. Ich habe in Angola geschafft, auch in Südafrika. Und wir haben sehr oft die Musik gehört. Cesaria Evora ist von der Kapverdischen Insel, ist eine Inselgruppe auch um Afrika herum. Und sie singt auch Lieder auf Portugiesisch oder auf der kapverdischen Sprache, wo auch ein bisschen melancholisch sind. Oder das Soldaten, wo die Sehnsucht tut eigentlich darstellen, wo gerade wir Romanci oder Engadiner haben, ja in Crescentün, ist etwas, was bei uns auch sehr tief verankert ist, eben gerade mit den Engadiner, die dann weg sind, die Randolins. Das ist auch etwas sehr Ähnliches.
Caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 diz-me a terra sem enclau. Saudade. Saudade, saudade, diz-me a terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 diz-me a terra sem enclau. Saudade, 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 diz-me a terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 vez minha terra se me inclama. Saudade, 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 desse minha terra se me inclama. Saudade, 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 desse minha terra se me inclama. Saudade, 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 diz minha terra sem enclavo. Saudade, saudade, saudade.
Cesária Évora und Saudade auf SRF 1 im persönlich Sommerspezial schon fast am Schluss mit unserem Gast, der Bundeskanzlerin Corinna Casanova. Es ist eine gewisse, wirklich eine Schwermut, die in diesem Lied jetzt gerade mitgeschwommen ist. Ist auch nach dem Heimweh etwas, das sie begleitet hat auf ihren Reisen?
Ja, das ist schon so. Ich hatte etwa die schon Heimweh gehabt. Also, vor allem auch im IKRK, wenn es schwierige Situationen gegeben hat, ist natürlich dort ist die Herausforderung auch gewesen, das Zusammenleben, Zusammenarbeiten und dass man wirklich lernt, trennen. Und ja, je nachdem, wo man war, hat es schwierige Momente gegeben. Und ja, die Frage von der Sehnsucht ist dann amigs schon auch vorhanden gewesen, ja.
Kennen Sie das heute auch noch? Oder ist jetzt klar Bern Ihre neue Heimat, wo Sie nicht nur arbeiten, sondern auch einen Teil von ihrer Heimat mit angenommen haben?
Ja, wie es so schön heisst, der Lebensmittelpunkt, wo man Wohnsitz hat. Es ist schon so, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in Bern und habe die Stadt und die Gegend lieb gewonnen, habe auch Freundschaften da geschlossen und ist eigentlich schon, eigentlich für mich auch der Ort, wo ich am längsten jetzt leben. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, weil ich in verschiedenen Orten aufgewachsen bin. Und für mich ist jetzt Bern wirklich der Lebensmittelpunkt. Aber ich gehe regelmäßig in Engadin, wo meine zweite Heimat ist, wo ich auch eine Wohnung habe und wo meine Familie auch ist.
Eben, wir haben jetzt eine Sommerzeit. Die wöchentlichen Bundesratssitzungen sind während diesen paar Wochen jetzt bis Mitte August sistiert. Was machen Sie, wenn Sie nicht in Bern sind?
Wenn ich nicht in Bern bin, ja, gehe ich gerne auf der Asch, bin zu Engadin, gehe gerne in die Natur wandern, etwas Sport treiben, auch die Familie treffen. Meine Brüder, meine Schwägerin sind dort, Freunde, die dort sind. Das ist sehr, sehr schön, ja.
Dann wünschen wir Ihnen eine ganz schöne und gute Sommerzeit.
Grazie Fitsch.
Danke Ihnen vielmals für den Besuch in dieser persönlichen Sommerspezialsendung. Jetzt im Juli eben an diesen vier Sonntagen. Alles Gute und Ihnen allen unterwegs oder daheim einen ganz schönen Sonntag.
Das persönliche Spezial im Sommer. Der Christian Zeugin hat sich mit der Bundeskanzlerin Corinna Casanova aus dem Bündnerland unterhalten. Ja, unsere persönlichen Sendungen kommen in der Sommerwoche ja immer wieder aus anderen Sprachregionen von unserem Land. Nächste Woche sind wir dann im Tessin. Danita Richner besucht den Franco Cavalli, Onkolog und ehemaliger Nationalrat und Fraktionschef von der SP Schweiz. Alle unsere Sommerspezial von diesen persönlichen Sendungen können Sie immer auch am Sonntag zu oben hören, wenn Sie es am Morgen verpasst haben, am 10 Uhr hier auf SRF 1. Oder Sie finden es natürlich auch im Internet, srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.